Ich bin jedes Mal dankbar, wenn ich hier sein kann. Es zieht mich einfach hin, um das Wort des Herrn zu hören. Ich bringe es ja nicht nur, ich habe ja auch Ohren, ich höre es gleichzeitig, während ich es bringe. Und genauso ist das mit meinen Brüdern. Und mir kam der Psalm ins Herz. Ich war froh, als man mir sagte, lasst uns zum Hause des Herrn gehen. Einfach eine Freude, lasst uns zum Hause des Herrn gehen. Denn ein Tag in seinen Vorhöfen ist besser als 1000 andere. Und wenn wir dann noch aus dem Vorhof ins Heiligtum gehen und noch aus dem Heiligtum ins Allerheiligste, dann ist das besser als 10.000 andere Tage. Und so sind wir dem Herrn sehr, sehr dankbar für alle seine Gnadenerweisungen, besonders dafür, dass wir sein Wort geoffenbart bekommen haben. Sein geoffenbartes Wort ist geoffenbart der Wille Gottes in dieser Zeit. Lebendiges Reden und Wirken Gottes in unseren Tagen. Das kann man einfach nicht anders sagen. Ich habe zwischen den beiden hinter uns liegenden Wochenenden ein wenig an meinem Französisch weitergemacht und wie man so Dinge erlebt. Ihr wisst, ich war ja in Frankreich jetzt und habe die Zeit genutzt. Was mich sehr, sehr betrübt hat, war, was ich gesehen und gehört habe. Mein Fenster war zur Hauptstraße und es war ja Karnevalzeit. Ich brauchte mir keine Mühe zu geben, um mal runterzuschauen. Und siehe da, Kapellen aus Amsterdam, der 6. US-Flotte und alles, was so Ruhm, Rang und Namen hat. Und wisst ihr, was sie spielten? Die einen spielten, wenn die Heiligen dort ziehen ein. Welch ein Tag wird das sein? Und noch nicht genug. Die nächste Kapelle spielte Glory, Glory, Halleluja. Und dann mit all den Masken und mit dem Umzug. Es ging mir wie Stiche durchs Herz. Und ich dachte bei mir selber, wohin führt das alles? Wo soll das alles enden? Die Gottesfurcht ist total gewichen. Die Menschen wissen nicht mehr, was sie tun. Und es ging noch weiter. Ich dachte bei mir, es war ja ein Fernseher im Zimmer. Ich wollte hören, um auch akustisch die Worte gut zu verstehen und vielleicht besser sie mir einzuprägen. Und siehe da, ein Kalfaktor mit Tricks und mit Hexerei und Zauberei und mit Kugeln ganz offen im öffentlichen Fernsehen und sagt hier, das ist eine Sache aus Senegal, ruft mich an, ich sag euch genau, was ihr habt und wie es längst geht. Ich habe das Ding ausmachen müssen im Zorn, weil ich nicht weiterschauen wollte. Es ist alles vom Satan beherrscht. Der Satan ist der Gott dieser Welt. Und wir können nur dankbar sein, dass Gott uns die Augen geöffnet hat, dass wir diesem Verderben entrinnen können. Denn die Menschheit geht tatsächlich dem Verderben entgegen. Alles ist bezaubert und alles ist im Bann Satans. Die ganze Welt ist im Bann Satans. Und sie wissen es nicht. Ich möchte da nicht näher drauf eingehen. Lieber ist mir dieser Zeitungsabschnitt hier, den ich zugeschickt bekam vom 20.02.88. Ich weiß nicht, ob es hier in unseren Zeitungen stand. Hier haben wir die Überschrift 28 Tonnen Bibeln nach Moskau. Zwei Lastwagen der staatlichen sowjetischen Transportgesellschaft haben am Donnerstag 35.000 Bibeln vom Bibelhaus in Stuttgart abgeholt. Die Ladung wog rund 28 Tonnen und soll über Warschau, Brest, Minsk nach Moskau gebracht werden, teilte die Deutsche Bibelgesellschaft mit. Nach ihren Angaben handelt es sich bei der Fracht um die erste Bibellieferung, die im Jubiläumsjahr 1000 Jahre Christentum in Russland in die Sowjetunion gelangt. Der Rat der Evangeliumschristen und Baptisten hatte anlässlich des Jubiläums vom Staat die Genehmigung erhalten, 100.000 Bibeln nach und nach zu importieren. Also, es gibt nicht nur schlechte Nachrichten, es gibt auch gute Nachrichten. Eine schlechte Nachricht war die eines zweiten US-Radio- und Fernsehevangelisten. Davon habe ich nur gehört, gelesen habe ich darüber keine einzige Zeile. Ich weiß also nicht die Einzelheiten, aber so viel habe ich mitbekommen, dass auch diese Männer untereinander schadenfroh sind und einer dem anderen die Grube gräbt und einer dem anderen nicht gut gesonnen ist. Man sieht also auf der ganzen Linie, dass die Bosheit überhand nimmt. Nur in der wahren Braut wird die echte Liebe Gottes am Ende sein. Alles andere wird ins Verderben gerissen werden. Und gerade in dem kleinen Kreis, in dem dieses Thema aufkam, ist auch eine Frage gestellt worden, die Frage nach der Gnade. Und die Frage lautete, wann beginnt die Gnade, wann endet sie und was ist überhaupt Gnade? Und als ich dann hörte, dass eben die Verurteilung nach dem Schuldwerten geschah und dass da die Gnade ihr Ende erreicht hatte und das Gericht einsetzte, habe ich einfach sagen müssen, da, wo bei den Menschen die Gnade endet, da beginnt die Gnade bei Gott. Habt ihr das gut verstanden? Da, wo bei den Menschen die Gnade endet, auch die Liebe endet und manches andere endet, da beginnt sie erst bei Gott. Was ist denn Gnade? Wer bekommt Gnade? Wer wird begnadigt? Wer schuldig geworden ist? Wer verurteilt wurde? Wer ins Gefängnis getan werden sollte oder ist? Der kann ja begnadigt werden. Ein Mensch, der nichts getan hat, der läuft doch frei rum. Nur ein Schuldgewordener oder ein Schuldiggewordener wird verurteilt und dann kann diesem Verurteilten aufgrund eines Erlasses Gnade zuteil werden. Und da wurde mir der Gedanke wirklich groß. Da, wo auch Gläubige meinen, hier ist jetzt Schluss, ja, weil irgendwo eine Übertretung ist. Und da ist für sie die Gnade zu, nicht für sie, nur für die anderen. Für sie, für jeden Einzelnen, besteht die Gnade immer feste weiter fort. Nur für den Bestimmten, dann nicht mehr. Und dann ist's aus. Da kam mir wirklich der Gedanke, da, wo bei den Menschen, auch bei den Gläubigen, kurz abgehackt und kurz angebunden, die Gnade aufhört, da beginnt sie erst bei Gott. Da beginnt sie bei Gott. Und lasst uns wirklich darauf achten, dass wir die Gnade Gottes nicht gering schätzen und nicht Schuld anrechnen, sondern wissen und begreifen, wozu Gnade eigentlich gegeben und geschenkt wurde, nämlich die Verurteilten frei zu sprechen, das Gnadenjahr des Herrn auszurufen und denen, die im Gefängnis sind, die Freilassung anzukündigen. Das ist Lukas Kapitel 4 von Vers 19 mit Bezugnahme auf Jesaja 61. Und das müssen wir immer vor Augen halten, damit wir nicht schuldig werden. Wer hat Fragen, Ich habe nicht damit gerechnet, heute Abend hier vorne zu stehen. Ich wollte eigentlich auch sitzen bleiben. Es sind Fragen in unserer Mitte, dass wir eine Bibelstunde haben können? Daniel Kapitel 2, welcher Vers, Bruder Schmidt? Und darf ich wissen, was nun speziell die Frage ist? Die Bildsäule. Die Bildsäule ist praktisch genau dasselbe wie die vier aufeinanderfolgenden Weltreiche, nur in anderer Form beschrieben. Die Bildsäule, die hat genau dieselbe Bedeutung wie in Kapitel 7 von Vers, in Kapitel 7 von Vers 7, ja, man müsste eigentlich auch da von Vers 2 schon lesen, aber das ist beides genau das Gleiche, nur mit verschiedenen Bildern beschrieben. Wir können es ja lesen, wir haben ja die Zeit dazu. Daniel 2, 36. Das ist der Traum, nun wollen wir auch seine Deutung dem Könige vortragen. Du, o König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels die königliche Herrschaft und die Macht, die Gewalt und die Ehre verliehen hat und in dessen Hand es überall, wo Menschen wohnen, alle Menschen und Tiere des Feldes und Vögel des Himmels gegeben hat, so dass du als Herrscher über sie alle gebietest. Du bist das goldene Haupt. Nach dir wird ein anderes Reich erstehen. Nicht? Nach dir wird ein anderes Reich erstehen, das nicht so mächtig ist wie das deine. Und dann noch ein anderes, drittes Reich von Kupfer, das über die ganze Erde herrschen wird. Darauf wird ein viertes Reich da sein, stark wie Eisen, und wie das Eisen alles zermalmt und zertrümmert, ebenso wird es wie zerschmetterndes Eisen jene alle zermalmen und zertrümmern. Also das vierte Reich, das letzte, das vierte. Dass du aber die Füße und Zehen, teils aus Töpferton, teils aus Eisen bestehend gesehen hast. Es ist ein Reich von ungleicher Beschaffenheit sein wird. Einerseits wird es etwas von der Festigkeit des Eisens an sich haben, insofern du ja Eisen mit Tonerde vermischt geschaut hast. Hier das Wort vermischt ist eigentlich nicht so ganz treffend übersetzt. Denn Eisen und Ton vermischen sich nicht. Man kann Eisen und Ton aneinander kleistern oder kleben. Und Bruder Brenhem hat es ja in seiner Predigt nach dem Khrushchev in der UNO den Schuh ausgezogen und ihn umgedreht hat und mit dem Absatz auf den Tisch gehauen hat. Danach hat Bruder Brenhem ja diese gewaltige Predigt gehalten und hat gesagt, hier erfüllt sich, was im Propheten Daniel geschrieben steht. Er hat das eine Wort Eisenhauer auf Eisen und Khrushchev auf Ton und Lehm und so weiter gedeutet und gesagt, dass der eine repräsentiert den Osten, der andere den Westen, und das ist jetzt die Zusammenkunft dieser beiden. Und das ist genau das, was ich geschrieben habe in der letzten Broschüre. Dass das Ost und West, diese, ob es zehn Zehen sind, ob es zehn Hörner sind, spielt keine Rolle. Das gleiche System wird beschrieben. Es sind zwei verschiedene Systeme, die gemeinsame Sache machen müssen. Der Unterschied liegt nur in den Hörnern und er liegt nur in den Zehen, nicht in den sieben Köpfen. Und wenn wir das begriffen haben, was die sieben Köpfe sind, die nämlich die Regierung haben, die das Sagen haben, die das Planen haben, und das andere sind ausführende Organe, die zehn Zehen, die bestimmen gar nichts, aber die können gut gehen, nicht? Wenn der Fuß sich bewegt, dann ist das schon eine ganz normale Sache. Und so sehen wir hier in einer einmaligen Weise das letzte Reich, nämlich das Römische Reich, dargestellt. Und was ja von ganz großer Wichtigkeit ist, hier teils Eisen, teils Ton und so weiter, teils ist das Reich fest und teils ist es brüchig. Wenn man heute ein wenig in die Welt hineinschaut, es ist alles bankrott. Seht euch den ganzen Osten an. Verschuldet bis zum geht nicht mehr. Es gibt kein Weitergehen mehr. Es sind Dinge, die ich hier noch gar nicht sagen möchte, aber die europäische Währung, die Öki, die wird urplötzlich einfach da sein. Ich habe Leute gesprochen innerhalb der Woche, das war sagenhaft. Staatsoberhäupter haben ihre großen Beträge alle schon in Öki angelegt. Staatsoberhäupter. Ich habe mit Leuten gesprochen, die diese Konten überwachen und so weiter. Und das wird kommen. Das Vertrauen in den Dollar ist total hin. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich beim letzten Stürzungskauf die Geschichte über 6 Milliarden kosten lassen. Stand öffentlich in den Zeitungen. Und es geht immer tiefer. Und all die Stützungskäufe waren nur noch Spritzen wie einem alten Pferd, das da irgendwie doch kurz über lang oder kurz dann doch hinfällt. Nur, ihr habt alle mitbekommen, als der 19. Oktober war und Mitterrand im Krönungssaal in Aachen war, ihr kennt ja all die Geschichte oder was er sagte zu unserem Mr. Kohl, er sagte, unsere beiden Völker müssen sich auf die gemeinsame Geschichte besinnen und eine gemeinsame Zukunft planen. Und es war im Krönungssaal in Aachen, als Mitterrand sagte, das ist ein Zeichen, dass die europäische Währung die Leitung übernehmen muss. Der Dollar kann es nicht mehr tun. Habt ihr das alles mitverfolgt? Das sind Dinge, die einfach jetzt anstehen, die einfach da sind. Und urplötzlich wird der Dollar nicht mehr gehalten werden können. Und heute ist alles auf der Dollarbasis in der ganzen Ost- und West- und Süd- und Nordwelt. Die ganze Welt rechnet auf Dollarbasis untereinander ab. Nur in der EG rechnet man paritätisch mit der Öki ab. Aber in dem Moment, wo die Bundesrepublik die Öki zulassen wird, was bis jetzt noch nicht geschehen ist, alle anderen, Italien, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Holland, überall ist die Öki bereits als Zahlungsmittel zugelassen. Das heißt, man kann Konto in Öki führen. Und Stoltenberg sagte bis jetzt immer noch nein. Und das hat einen Grund, weil die Geschichte noch nicht so voll ausgereift ist. Aber in dem Moment, wo das soweit ist, übernimmt die EG die gesamte Führungsrolle, hier nicht nur in Zentraleuropa, sondern es wird sich auf die ganze Welt übertragen. Und alles wird sich beugen müssen, hier vor dem Tier mit den 7 Köpfen und den 10 Hörnern. Das ist das altrömische Reich, deutsche Nation. Warum deutsche Nation? Ihr könnt in den Geschichtsbüchern nachlesen. Nie haben die Päpste Polen oder Litauen oder Lettland oder Frankreich oder Italien genommen. Sie haben die deutschen Herrscher genommen. Und das war ursprünglich sofort mit dem Titel versehen, das heilige römische Reich, deutsche Nation. Warum denn? Es gab keinen, der die Macht hatte oder der das Können oder Wissen hatte. Aber ich möchte in Politik ja nicht eingehen. Wie kommen wir überhaupt auf das alles hier heute Abend? Bruder Schmidt, du hast mich heute in ein Fahrwasser hineingebracht. Das ist ja sagenhaft. Aber wie gesagt, die Sachen sind alle schon so weit gereift. Es ist nur noch ein wenig hinausziehen, nur ein wenig hinausziehen, bis zu der Stunde X. Und in dem Moment, wo die Bundesrepublik Deutschland sagt, jawohl, der Öki ist das offizielle Zahlungsmittel, ist alles am Boden. Dann ist nicht nur eine Entwertung, sondern könnt ihr den Rubel wieder, den 1000-Scheinrubel wieder mit Rubel in den Abfalleimer tun. Und dann müssen alle anklopfen Und hier wird die Macht sein, ihr wisst ja, Böcke wird mit Gold abgesichert. Und nur jedes Land, in dem Maße, wie die eigene Währung mit Gold abgesichert ist, in dem Maße wird die Parität zum Öcke festgesetzt werden. Und wer das nicht kann, der wird erstens nicht in die EG eintreten können, es sei denn, er kann das Gold nachweisen für den Betrag, den er als Gegenwert erhalten würde. Das sind alles ganz eindeutige Beschlüsse. Und zum Schluss, ach, ich darf euch das alles gar nicht sagen, aber es sind wirklich viele Dinge, die man ja im Laufe von Jahren gesehen, gehört, beobachtet hat. Wir predigen hier nicht nur, wir beobachten auch die Geschichte, die Fortentwicklung, wie alles vor sich geht. Und wir glauben, dass wir wirklich in den letzten Tagen sind. Und alle Dinge nehmen ihre Form an, sie nehmen ihre Form an. Ich lese mal lieber weiter hier. Oder war das schon alles, Bruder Schmidt? Daniel 2, ich hatte bis 42 gelesen. Dann heißt es hier von Vers 43, dass ferner das Eisen, wie du gesehen hast, mit Tonerde vermischt war, trotz der vielfachen Verbindungen durch Heiraten, doch kein Teil an dem anderen festhaften bleibt, gerade wie Eisen sich nicht mit Ton vermischen lässt. Da haben wir es. Wenn man in die ungleiche Geschichte geht, wie das alles, die Königshäuser untereinander, aber auch dafür haben wir keinen Platz, in jedem Fall ist das alles sehr, sehr gut verstanden worden. Ihr glaubt gar nicht, mit wie viel Überlegung, mit welch einem Beraterstab der Vatikan seine Leute in Zivil überall hat. Grundsätzlich überall. Ihr habt es in den Zeitungen gelesen. Der Chef des zweitgrößten Landes und drittgrößten Landes oder bevölkerungszahlenmäßig auf der Welt, in Indien, Rajiv Gandhi, heiratet eine Italienerin. Sein Sohn und seine Tochter studieren alle beide in Moskau in der spanischen Jesuitenschule. Alle beide, der Sohn und die Tochter. Groß in der Zeitung. Er ein Hindu, steht einem Volk von 750 Millionen vor, als Staatsoberhaupt. Wer hat's vermittelt? Wer hat all die Dinge? Wer macht das denn alles? Und ob ihr das mir jetzt abnehmt oder nicht. Aber ich habe, man sollte das ja auch wieder nicht sagen. Man sollte vieles nicht sagen. Aber wer das Buch von Rivera und andere Bücher gelesen hat, der weiß, dass gerade die Jesuiten in jeder Weise auf jeden getrimmt und gedrillt und die werden auf die Pfingstleute so geschult, dass sie als hundertprozentige Pfingstleute durchgehen, ohne dass sie als irgendwas anderes erkannt werden. Die Manager von Katrin Kullmann und von anderen direkt Rang und Namen hatten, Jesuiten in Zivil. Und was war es? Was war es? Irgendjemand sagte mir, da habe ein deutscher Evangelist gesagt, er habe gerade der Katrin Kullmann gegenüber sehr skeptisch die Einstellung eingenommen. Aber seitdem sie ihm die Hände aufgelegt habe, ist er zum Dienst bevollmächtigt worden. Ja? Und das ist der Sohn des Mannes, bei dem Bruder Brenim in Karlsruhe gepredigt hat. Und wo die Türen aufgetan waren. Es ist wirklich nicht zu fassen, inwieweit sich Menschen von Gott entfernen können, wenn sie sich gegen die Wahrheit auflehnen. Die Wahrheit ist dazu da, dass sie aufgenommen wird, dass man innerlich mitgeht und von der Wahrheit durchdrungen wird. Wer die Liebe zur Wahrheit verliert, der wird von Irrtum in Irrtum gehen. Aber wie gesagt, wer nicht auf Gott hört, und nicht die Wahrheit annimmt, wird das andere, was immer kommen mag, annehmen. Ich lese noch weiter von Vers 44. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Reich erstehen lassen, das in Ewigkeit nicht zerstört werden wird und dessen Königtum auf kein anderes Volk übergehen wird. Es wird alle jene Reiche zerschmettern und vernichten, selbst aber ewig bestehen. Amen. Wann wird er in der Zeit der Könige, des letzten Tieres, des vierten Tieres? Haben wir das alle verstanden? Das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Es gäbe vieles dazu sagen und zu schreiben. Eines Tages wird's mir das Leben kosten, wenn die Zeit noch andauert. Aber wenn wir, die wir die Wahrheit wissen, sie nicht verbreiten, wer soll's dann tun? Wer soll's dann tun? Und es ist einfach notwendig, dass wir solche Dinge gerade aus dem prophetischen Wort. Ach, was hat Petrus damals gesagt? Umso fester haben wir das prophetische Wort, das an dunklem Orte scheint wie ein helles Licht. Können wir heute nicht das Gleiche sagen? Über Dinge, über die Menschen geraten und gestolpert sind und gefallen sind und haben Bücher geschrieben mit 1000 Seiten, haben nichts gesagt. Und heute, in der Zeit der Offenbarung dieser Dinge, wo wir sie alle mit eigenen Augen sehen, brauchen wir fast gar nichts zu schreiben und können das sagen, was Gott in seinem Worte gesagt hat. In den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Reich erstehen lassen, das in Ewigkeit nicht zerstört werden wird und dessen Königtum auf kein anderes Volk übergehen wird. Es wird alle jene Reiche zerschmettern und vernichten, selbst aber ewig bestehen. Viele Reiche sind gefallen, sind zunichte geworden und dann wieder die zunichte gemacht, die vorher gesiegt haben. Die Geschichte ist ja immer auf und ab gegangen. Aber auch darüber wird am jüngsten Gericht befunden werden, wer im Zweiten Weltkrieg oder wer die Sachen begonnen hat und wer Verantwortung getragen hat. Hätte der Papst die Waffen der Deutschen nicht gesegnet, was wäre da gewesen? Ein Feldzug durch Polen 18 Tage, ohne dass ein Krieg stattgefunden hat. Wer hat's alles eingefädelt? Fragt ihn von Papen und er wird's euch sagen. Leider lebt er nicht mehr. Aber wie gesagt, wir dürfen all die Sachen gar nicht so sagen. Aber gelesen haben wir darüber und wissen ganz genau, wer den Bolschewismus bekämpfen wollte, wer Angst hatte, dass er ihm zu nahe kommt. Da war ihm gerade hier ein Heer, sehr, sehr passend, damit die Sache da weit zum Ural getrieben wird. Nein, wie wir es hier lesen, in jenen Tagen wird der Gott des Himmels ein Reich erstehen lassen, das in Ewigkeit nicht zerstört werden wird und dessen Königtum auf kein anderes Volk übergehen wird. Er wird alle jene Reiche vernichten und so weiter, selbst aber ewig bestehen. Entsprechend dem, was du gesehen hast, dass nämlich der Stein sich vom Berge ohne Zutun einer Menschenhand loslöste und das Eisen, das Kupfer, den Ton, das Silber und das Gold zerschmetterte, ein großer Gott hat dem Könige kundgetan, was in der Zukunft sich ereignen wird. Der Traum verdient vollen Glauben und seine Deutung ist zuverlässig. Amen. Amen. Seine Deutung ist zuverlässig. Ihr könnt das nachlesen im Sacharja und so weiter. Ich lege einen Stein und auf diesen Stein sind 7 Augen gerichtet. Sacharja Kapitel 3. Vers 8 und so weiter steht, ich will meinen Knecht Spross genannt kommen lassen, denn siehe, der Stein, den ich vor Josua hingestellt habe, auf diesen einen Stein sind 7 Augen gerichtet und so weiter. Und dann gibt es hier das Wort von dem Stein, der sich loslöst. Hier, Sacharja 4 von Vers 10 von dem Stein, der sich vom Berg gelöst und dann wieder zum, und der Stein wieder zum Berg wird. Können wir eben mal schnell nachsehen. Müsste hier in Zacharia 4 stehen. Bin natürlich auch nicht ganz darauf vorbereitet gewesen. Von Vers 7 vielleicht, ich will mal sehen. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel sollst du zur Ebene werden. Er wird den Giebelstein an Ort und Stelle bringen, unter dem Zuruf, Heil, Heil sei ihm. Weiter erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Die Hände Zerubabels haben den Grundstein zu diesem Hause gelegt, und seine Hände werden es auch vollenden. Dann wirst du auch erkennen, dass der Herr der Herrscharen es ist, der mich zu euch gesandt hat. Aber ich suche nach dem Vers. Hat ihn jemand schon gefunden? Dass der Stein wieder zu einem großen Berg geworden ist. Vielleicht habe ich es am nächsten Mittwochabend hier zur Verfügung. In jedem Fall, wie das auch sei, kommen wir zurück zu Daniel und schlagt genau das 7. Kapitel auf. Und ihr werdet hier von Vers 7, Moment, Daniel 7, von Vers 23. Die anderen Dinge können wir alle überschlagen. Ihr könnt Vers 17, ihr könnt einige Verse lesen. Vers 17 zum Beispiel. Jene gewaltigen Tiere, 4 an der Zahl, bedeuten 4 Könige, die auf der Erde erstehen werden. Aber die Heiligen des Höchsten werden die Herrschaft erhalten und werden die Herrschaft innehaben. Bis in Ewigkeit. Ja, bis in eine Ewigkeit von Ewigkeiten. Hier müssen natürlich korrekt übersetzt stehen. Bis in einen Äon der Äonen. Denn Ewigkeit wird nicht mehr aufgeteilt. In Vers 23 steht, ihr gabt mir also folgende Auskunft. Das 4. Tier bedeutet ein 4. Reich, das auf Erden sein wird, verschieden von allen anderen Reichen. Es wird die ganze Erde verschlingen und zertreten und zermalmen. Die 10 Hörner aber, dass aus eben diesem Reiche 10 Könige erstehen werden. Und nach ihnen wird noch einer auftreten, der von den früheren verschieden ist und 3 Könige stürzen wird. Er wird vermessene Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Höchsten misshandeln und darauf ausgehen, die Festzeiten und das Gesetz zu ändern, und sie werden seiner Gewalt preisgegeben sein. 1 Jahr, 2 Jahre und ein halbes Jahr. Genau bis in den allerletzten Abschnitt, wo das Volk Israel noch einmal durch eine Prüfungszeit gehen muss, nämlich in den letzten 3,5 Jahren. Und dann heißt es auch hier, in Vers 26 wird es wohl sein, Vers 26, dann aber wird der Gerichtshof Sitzung halten und man wird ihm die Herrschaft entreißen, um sie endgültig zu vernichten und zu besiegen. Alsdann wird das Königtum und die Herrschaft und die Macht über die Reiche unter dem ganzen Himmel dem Volke der Heiligen des Höchsten verliehen werden. Sein Reich wird von ewiger Dauer sein und alle anderen Reiche werden ihm dienen und untertan sein. Genau wie wir es hier in Kapitel 2 gelesen haben, so steht es hier in Kapitel 7 geschrieben. Es sind Beschreibungen derselben Sache mit verschiedenen Bildern. Nehmt hier in Daniel 7, ich sehe es gerade im 8. Vers, da steht von dem einen Horn, das Horn hatte Menschenaugen und so weiter, einen Mund, der vermessene Reden führte. Ihr könnt es nach Offenbarung 13 nehmen und sehen, dass dieses, oder auch 17, dass dieses doch auf das Papsttum zutrifft. Mit Fug und Recht. Keiner ist so vermessen wie der da. Was habe ich eben gesagt? In Offenbarung 13, nicht? Bitte? Offenbarung 13, meine ich. Ja, Offenbarung 13, Vers 6. Da öffnete es sein Maul zu Lästerungen gegen Gott um seinen Namen und sein Zelt, nämlich die, welche ihre Wohnung im Himmel haben, zu lästern. Merkt ihr, welch ein Zeitabschnitt das ist? Dann haben wir unsere Wohnungen im Himmel eingenommen zu der Zeit. Versteht ihr das, Geschwister? Ist das klar? Denn der Herr sagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Wenn die Braut ihre Wohnungen dort in der Herrlichkeit einnimmt, werden ja die Juden dann noch, nachdem sie gläubig geworden sind, eben durch diese schwere Zeit hindurchgehen müssen. Und dann wird gelästert, alles, was gelästert werden kann. Und dieser Mann lästert auch diejenigen, die ihre Wohnung im Himmel haben. Auch wurde ihm gestattet, Krieg mit den Heiligen zu führen und sie zu besiegen. Und Macht wurde ihm über alle Stämme, Völker und Sprachen verliehen. Man kann das nicht übersehen und nicht übergehen. Es ist einfach zu klar beschrieben worden von allen Himmelsrichtungen, mit den verschiedensten Bildern und Symbolen beschrieben worden, dass man einfach gar nicht fehlgehen kann. So oft wie die biblische Prophetie der Endzeit im Daniel und der Offenbarung beschrieben wurde und so klar, ist kein anderes Thema beschrieben worden. Aber auch da geht das Wort in Erfüllung, wie hier in Offenbarung 13 geschrieben steht. Offenbarung 13, letzter Vers. Ihr wisst ja, hier Bild und Bild des Tieres und Namenszahl und so weiter. Dann letzter Vers. Hier kann sich wahre Klugheit zeigen. Wer Verstand besitzt, rechnet die Zahl des Tieres aus. Sie ist nämlich die Zahl eines Menschen, nicht irgendeines kommunistischen Systems, sondern eines Menschen. Und seine Zahl ist 666. Vicarius, viele Ideen. Sitzt auf der Siebenhügelstadt. Ja. Ich habe den Vatikan dreimal besichtigt. Ich habe die Schatzkammern gesehen. Ich habe Jesus ganz aus Gold gesehen. Ich habe das alles mit eigenen Augen gesehen. Mit eigenen Augen. Jawohl. Besonders im Jahre 62, 64, schon damals. Und die Beschreibung hier, die trifft so genau zu. Und in Offenbarung 17 könnt ihr es nachlesen. Der Achte gehört zu den Sieben. Nicht? Staat im Staate. Ich habe euch das hier erzählt. Bei der Besichtigung im Vatikan war das Erste, was der Mann uns sagte, ich möchte euch darüber in Kenntnis setzen, dass ihr jetzt nicht in Italien seid. Ihr seid im Vatikanstaat. Wir haben unsere eigene Regierung, unsere eigene Flagge. Wir haben unsere Botschafter. Wir sind ein Staat im Staate. Und als er das sagte, kam die Offenbarung. Ich habe im Vatikan eine Offenbarung durch den Heiligen Geist empfangen. Ich kam zurück, las Offenbarung 17 und hier steht, ihr gehört zu den Achten. Na Moment, ich lese es euch, damit ihr es genau wisst. Welcher Vers mir da durch die Seele gedrungen ist. Hier, in Offenbarung 17, Vers 11. Ferner, das Tier, das schon da gewesen war und nicht mehr da ist, ist selbst der Achte und gehört trotzdem zu den Sieben und fährt dahin ins Verderben. Er ist der Achte, er schießt zwischen den anderen Hörnern hervor und alle sehen nur Sieben. Aber er ist der Achte, gehört zu den Sieben. Ein Staat mitten im Staate. Und die Leute begreifen es nicht. Sie wissen es nicht, was gespielt wird, weil ihre Augen diesbezüglich einfach verschlossen sind. Und sie können es nicht sehen, auch wenn die Handschrift an der Wand noch so klar wäre. Wie dankbar können wir Gott sein, dass auch wir in diesen Tagen einen Propheten Gottes hatten. Und wie Daniel damals sagt, es gibt einen Gott im Himmel, der die Geheimnisse offenbart. Einen Gott im Himmel, der die Geheimnisse offenbart. Und er sagte, wenn auch Wahrsager und Zeichendeuter und all diese Leute die Schrift nicht lesen können, so will ich dir sagen, was da geschrieben steht. Und dann kam der Ausruf, dass alle Völker, Sprachen und Nationen den Gott des Himmels anbeten sollen. Und das wird ausgerufen. Wenn die ganze Sache, wenn das ganze Drama zu Ende ist, dann wird jede Zunge bekennen und jedes Knie wird sich beugen. Dann wird's anders sein. Dann kommt unsere Zeit. dann werden wir herrschen und regieren. Ja, dann wandeln sich die Dinge. Heute sind wir die Dummen, dann werden wir die Klugen sein. Heute sind wir die Verachteten, dann werden wir die Geehrten sein. Amen. Amen. Dankbar können wir sein. Ein prophetisches Zeitalter. Ein prophetisches Wort. Und Gott sandte seinen Propheten. Nicht, dass wir über die Bedeutung der Donner streiten oder die Zeit versäumen. Einer sagt dies, einer sagt jenes. Vor kurzem fragte mich ein ganz geliebter Bruder, der mich hier besuchte, was war es gestern wahrscheinlich, aus Belgien, was denn nun die sieben Donner eigentlich seien. Ja, ich habe gesagt, ich habe genau 32 Zitate. Und wenn du mich danach fragen würdest, was das Resultat dieser 32 Zitate ist, dann kann ich es dir nicht sagen. Lass es doch auf sich beruhen, wenn die Zeit kommt, werden wir darüber in Kenntnis gesetzt werden. Wir sind doch keine Spekulationsfirma. Wir haben Gott vertraut bis heute und wir werden Gott weiterhin vertrauen. Er, der uns bis hierher gebracht und Erleuchtung geschenkt hat, wird es bis ans Ende tun. Ein anderer Bruder schreibt einen Brief und sagt, in der Predigt hat Bruder Brenim gesagt, die Seele hat 5 Eingänge. Und in der anderen hat er gesagt, der Geist hat 5 Eingänge. Mich interessiert weder, ob Geist oder Seele 5 Eingänge hat. Mich interessiert, ob meine 5 Sinne beisammen sind und ob ich von Herzen glauben kann. Könnt ihr mir da beipflichten? Seid ihr derselben Meinung? Was soll ich mich da spezialisieren auf irgendwelche Dinge? Ich habe es im Leben nie zu einer Spezialität gebracht. Und das wird auch so bis ans Ende bleiben. Nein, wir glauben, dass Gott am Ende wirklich etwas Gewaltiges tut. Und dann habe ich dem Bruder noch gesagt, im Irdischen, wenn ich das so vom Irdischen her ableiten darf, jedes Mal, wenn es donnert, dann bewölkt sich der Himmel und dann weiß man ganz genau, jetzt ist das soweit, gleich wird's gießen. Ja? Ich sage, wenn irgendjemand hier von Donnern redet und der Regen bleibt aus, dann hör mir auf mit den Donnern. Wenn schon ein Gewitter kommt, von Gott aus, geistlich gesehen, dann soll der Spätregen mit diesem Donnern Gottes kommen. Dann sind wir doch alle froh. Aber eine Lehre von Donnern, das macht mir zu viel Krach. Die können wir nicht gebrauchen. Lieber abwarten, bis die Stunde Gottes kommt, mit ihm gehen. Und ihr wisst ja auch darin, hat Bruder Brenim ja auch abwarten müssen. Die Zeit war nicht so weit fortgeschritten, wie sie nun heute fortgeschritten ist. Und ich glaube hundertprozentig, dass wenn er heute noch hier wäre, dass auch er mit der Zeit mitgegangen wäre und all die Dinge doch immer klarer gesehen hätte. Ihr mögt sagen, ja, ist das denn möglich? Jawohl, das ist möglich. Auch Propheten und Apostel haben nur das sagen können, was ihnen von Gott geoffenbart wurde. Nicht mehr und nicht weniger. Meint nicht, dass ein Prophet jemand ist, der da den Sack aufmacht und wie ein Weihnachtsmann austeilt. Das gibt es nicht. Auch ein Prophet muss warten, bis es ihm von Gott geschenkt werde. Und sicherlich war es nicht die Zeit, darüber zu sprechen. Und das hat auch Bruder Brenim gesagt. Er sagte, über den ersten und zweiten Zug hat er gesprochen. Aber über die letzte Runde, über den dritten Zug, über das, was ganz am Ende geschehen wird, sollte er kein Wort sagen. Habt ihr das alle mitbekommen? Er sollte kein Wort darüber sagen. Und weshalb nicht? Damit es keine Nachahmer gibt. Das, was Gott abschließend tun wird, da wird kein Evangelist auf der Erde dasselbe nachmachen können. Ihr habt es gesehen in den Tagen Moses. Als es so da losging, da war Jannes und Jambres auch da, haben da den Knüppel genommen, hingeworfen, wurde zur Schlange und die haben dies und jenes gekonnt. Aber zum Schluss, was aus? Da war nur einer zu hören und nur einer zu sehen. Die beiden hatten keinen Stock mehr in der Hand. Die Schlange Moses hatte die da aufgefressen. Jetzt war der Stab Moses lediglich um diese Güte größer und breiter geworden. Und so hatte er die ganze Sache in der Hand und die anderen standen mit leeren Händen da. So wird es ganz am Ende sein. Alle Zeichendeuter, alle Schwätzer, alle Nachahmer werden das Nachsehen haben. Gott wird sein Volk belohnen, weil sie ihm geglaubt haben. Gott wird mit uns sein, um seines Namens willen, um seines Wortes willen. Wir haben nicht Fabeln in uns aufgenommen. Wir haben sein allmächtiges Wort, sein geoffenbartes Wort, sein lebendiges Wort in uns aufgenommen. Gott helfe uns, bis ans Ende mit ihm zu gehen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Amen. Gelobt sei sein Name. Amen. Lasst uns aufstehen und dann beten. Vater, auch ich möchte dir von Herzen danken für das große Vorrecht, dass wir jetzt schon in deinem Reich sein dürfen, dass du uns die Geheimnisse des Reiches Gottes offenbarst, dass du nicht nur Bilder, Rätsel oder Gleichnisse oder Symbole vor unsere Augen stellst. Du hast die Hülle weggenommen, du hast Licht gegeben, Klarheit geschenkt, nicht Menschengeist hat geforscht, Gottes Geist hat offenbart. Halleluja! Und dafür danken wir dir von Herzen, geliebter Herr. Lass mich und uns doch, wie wir die anderen Dinge alle so klar erkennen, auch deinen Weg mit uns erkennen, wie es jetzt weitergehen soll. Ach, großer Gott, wie mein Bruder betete, alles andere ist Umrahmung, ein Theater, das da gespielt werden muss. Jeder muss eine andere Rolle übernehmen. Aber du hast einen Plan mit deinem Volke. Hier ist kein Theater. Hier ist Offenbarung des Wortes Gottes. Hier ist Reich Gottes. Hier ist ein Vollzug der Heilsgeschichte unter den deinen, geliebter Herr. Was sollen wir dir sagen? Habe Dank, du Gott Daniels, du Gott Abrahams, du bist derselbe Gott, der mit Johannes auf der Insel Patmos sprach. Du bist derselbe Gott, der mit Bruder Branham gesprochen hat. Du bist derselbe Gott, der lebendige Gott, der mit uns redet bis zum heutigen Tage. Halleluja, deinem herrlichen Namen. Erhebe du dein Antlitz über uns. Gib uns deinen Segen, deinen Frieden, deine Gnade, dein Heil, deine Liebe. Und sei du mit deinem Volke, wie du am Anfang warst, o Herr, in unserer Mitte, und bezeuge dich als der Auferstandene. Dir, dem lebendigen Gott, geben wir alle Ehre. Segne alle, die sich der Fürbitte empfohlen haben. Segne Bruder Wöri in Graz. Du hast auch da deine Augen offen gehalten, deine Hände segnend ausgebreitet und hast Gnade geschenkt. Wir danken dir dafür. Segne alle Kranken, alle mühselig und beladenen, o Herr. Segne alle, die unser gedenken, und auch derer, die unser nicht gedenken, wollen wir gedenken und sie vor dein Angesicht bringen. Segne unsere Brüder, die hier der Gemeinde vorstehen. Segne Bruder Ross in besonderer Weise und alle Brüder, Herr, schenk eine solche Einmütigkeit, eine Zusammenarbeit, eine göttliche Liebe untereinander, Herr. Nimm alles, was dir nicht gefällt von uns und offenbare das Wesen Jesu Christi in unserer Mitte und durch unser Leben. Gelobt und gepriesen seist du ewiglich für alles, in Jesu Namen. Amen.